ARD. Welt macht China. Es ist fast so groß wie das Münchner Oktoberfest und das größte Bierfest in Asien. Das Bierfestival in Qingdao an der chinesischen Ostküste. Die ehemalige deutsche Kolonialstadt gilt als die bekannteste Bierstadt in China. Deutsche Siedler haben hier vor über 100 Jahren eine der ersten Brauereien im Land eröffnet. Es gehe hier nicht nur um Bier, sagt dieser Besucher des Bierfestivals, sondern darum, der ganzen Welt die Stadt Qingdao vorzustellen. Das Bier sei schließlich weltweit bekannt. China ist die größte Biernation der Welt. Keiner produziert und keiner konsumiert in absoluten Zahlen mehr Bier als die Chinesen. Biermarken und Brauereigruppen aus China werden immer mächtiger. Das chinesische Snowbier ist heute das am meisten verkaufte Bier der Welt. Und der chinesische Markt ist auch für deutsche Brauereien extrem wichtig.
China ist seit ungefähr einem Jahrzehnt für uns der Schlüsselmarkt. Derzeit, wenn wir jetzt über die Länder der Europäischen Union hinausblicken, mit Abstand vom Volumen her der bedeutendste Absatzmarkt für deutsche Brauereien.
Sagt Roger Wegner vom Verband der Ausfuhrbrauereien. Warum spielt Bier in China eine so große Rolle? Was macht die Bierkultur dort aus? Und wo liegen Chancen für die deutsche Brauereiindustrie? Darum geht es in dieser Weltmacht-China-Folge. Uns gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Axel Dorloff und grüße euch. Schön, dass ihr dabei seid. Und mitten in der Action war Benjamin Eisel, unser ARD-Korrespondent in China. Hallo Benjamin, was hören wir da? Nimm uns mal mit.
Hallo Axel. Ja, wir sind hier in einem großen Bierzelt in China, genauer gesagt in Qingdao. Es ist super heiß in diesem Bierzelt, trotz Klimaanlage, denn das Ganze war im August und das ist ja somit die heißeste Zeit in China. Auf einer Bühne dort spielt eine chinesische Rockband, eingerahmt von riesigen Monitorwänden, auf denen bunte Animationen gezeigt werden. Und ja, auf den Bierbänken, die dort verteilt im Zelt stehen, da stehen 3 Liter Glastürme Bier zum selber zapfen, die Leute schunkeln und einige Männer haben ihre T-Shirts wegen der Hitze ja entweder schon hochgerollt oder auch schon ganz ausgezogen.
Du warst auf dem Bierfestival in Qingdao in der ostchinesischen Hafenstadt. Das findet jeden Sommer statt, im Juli bis in den August rein. Wie war es da?
Also ich fand's so der erste Eindruck für mich erstmal alles groß, überdimensioniert. Wie vieles ja auch in China. Ein riesiger Festplatz mit Fahrgeschäften, Bierzelten, Essensständen, großen Veranstaltungsbühnen. Aber das Ganze, fand ich, war gut organisiert, so was die Anreise und Abfahrt angeht. Das ist ja häufig so in China, Großveranstaltungen mit vielen Leuten, das bekommen die hier immer ganz gut hin. Und ich bin dann da über den Festplatz gelaufen und habe da gleich die 24-jährige Jin Xin'i getroffen. Und die hat mir gesagt, dass sie extra aus Shenyang im Nordosten Chinas angereist ist. Und sie hat mir gesagt, dass sie hier ist, um Bier zu trinken. Hat gesagt, trinkt jetzt ein bisschen mit ihrem Freund, dann spaziert sie etwas am Strand, dann wollten sie noch Fotos machen und dann zurückkommen zum Bierfestival, wo es dann am Abend noch eine große Show gibt.
Benjamin, ich war in meiner Korrespondentenzeit in China auch ein paar Mal in der Stadt Qingdao, habe es aber leider nie zum Bierfest geschafft. Du sagst, es ist groß. Wie groß denn im Vergleich zum Münchner Oktoberfest zum Beispiel? Das ist ja so ein bisschen das Maßstab aller Dinge, wenn es um Bierfeste geht.
Also wenn man rein auf die Zahlen guckt, dann muss sich Qingdao gar nicht hinter München verstecken. Klar, Oktoberfestkopien gibt's viele in China. Viele Leute sind fasziniert auch vom Münchner Oktoberfest. Und das hier in Qingdao, das Bierfestival, das ist die größte Oktoberfestkopie in China. Es ist sogar das größte Bierfestival in ganz Asien. Es gibt 9 große Bierzelte dort, neben dem der Qingdao Brauerei. Beispielsweise auch ein Zelt der deutschen Warsteiner Brauerei. Und im Schnitt mit mehr als 6 Millionen Besuchern jedes Jahr. Das ist ja fast so viel wie beim Münchner Oktoberfest.
Und von der Atmosphäre, also muss man sich das so vorstellen wie in München, musikmäßig wohl eher nicht, das haben wir ja vorhin schon gehört mit der chinesischen Rockmusik, kein Prosit der Gemütlichkeit wie in München. Was ist mit Dirndl, Lederhosen und Brathendl?
Ich muss sagen, ich war ja noch nie auf dem Münchner Oktoberfest, aber ich kenne natürlich Videos und Bilder und auch Erzählungen von anderen und ja, ich glaube, es ist schon etwas anderes. Das ein oder andere Dirndl habe ich auch in Tschingau gesehen auf dem Bierfestival, aber die meisten Leute dort, die waren ganz normal gekleidet, es waren auch viele Familien da. Zum Essen, ich habe Würste gesehen, aber das meiste tatsächlich, das war chinesisches Essen. Ich habe dort auch chinesisch gegessen, zum Beispiel scharf gewürztes Seafood, da ist ja Tschingau bekannt für. Und das Bier wird auch nicht aus ja so Maßkrügen getrunken, zwar zum Teil schon, aber es wird aus so Glassäulen auf dem Tisch gezapft. Da passen 3 Liter Bier rein. Und ja, wie gesagt, es gibt auch Maßkrüge, aber diese typischen Bedienungen, wie man sie vom Münchner Oktoberfest kennt, die dann da die dutzenden Krüge tragen und durch die Massen schleppen, die habe ich da auch nicht gesehen. Aber ich habe gesehen einen Bierautomaten.
Wie muss man sich den vorstellen? Wie einen deutschen Getränkeautomaten, wo unten dann die Flaschen rauskommen?
Nee, das war Bier zum selber zapfen und natürlich, ja, wie vieles in China, geht das auch mit dem Smartphone. Da war dann gleich ein junger Mitarbeiter, den habe ich dann gefragt, wie das Ganze funktioniert. Genau, und er hat dann erklärt, hier muss man einmal auf den Touchscreen klicken, dann einen QR-Code scannen mit dem Smartphone, digital bezahlen und dann nimmt man sich so einen Plastikbecher und dann kann man selber sein Bier zapfen. Pro einmal scannen bekommt man dann 400 Milliliter Bier und er hat mir auch erklärt, was die Leute so am liebsten trinken. Er hat gesagt, Bier mit Fruchtgeschmack ist sehr beliebt, zum Beispiel helles mit Litchi oder Grapefruitgeschmack und dann gibt's da auch Biermischgetränke. Aber viele würden auch das Originalbier von Tsingdao zapfen. Und ja, auf dem Bildschirm steht dann der Preis, das ist unterschiedlich je nach Sorte.
Großes Thema beim Oktoberfest in München ist ja immer der Bierpreis. Dieses Jahr um die 15 Euro für die Maß. Wie ist das in Tsingdao?
Der Preis variiert auch dort ein bisschen, aber so im Schnitt, was ich dort gesehen habe, hat der Liter Bier umgerechnet so 12 Euro gekostet. Ich fand das schon relativ teuer für China, wenn man das mal vergleicht. Zum Beispiel, wenn man in einem Restaurant, in einem normalen chinesischen Restaurant sich ein Bier bestellt, da bekommt man die Flasche, so ein halber Liter, häufig schon für ein bisschen mehr als 1 Euro. Also schon eher hochpreisig dort auch.
Es geht also, wenn ich dich richtig verstehe, neben dem Bier weniger um Tradition, sondern das Bierfest in Tsingdao hat vor allem auch Eventcharakter. Was lassen sich die Organisatoren da alles einfallen? Was gibt's da für ein Programm?
Da wird ziemlich viel geboten, neben den natürlich traditionellen Bierzelten mit Live-Musik und Bier und Essen gibt's dann auch Fahrgeschäfte und auch jeden Abend Live-Shows auf großen Bühnen, Konzerte, Tanzvorführungen, Karaoke und auch allerlei Wettbewerbe. Ich habe dort vor einem Bierzelt habe ich Song Yuxi getroffen, der ist in Tsingdao aufgewachsen und kommt seit seiner Kindheit auf das Bierfestival. Jetzt lebt er inzwischen in Beijing, in der chinesischen Hauptstadt, so wie ich. Und er fährt jedes Jahr zurück in seine Heimatstadt, um mit seinen Eltern gemeinsam über den Festplatz zu ziehen. Und er hat mir gesagt, dass es hier nicht nur um Bier geht, sondern es geht darum, der ganzen Welt die Stadt Tsingdao vorzustellen. Er hat gesagt, das Bier hier aus unserer Stadt ist schließlich weltbekannt. Er mag Bier gar nicht so gern, aber sein Vater trinkt gerne, hat er gesagt. Und vor allem die älteren Leute aus Tsingdao, die mögen besonders das Tsingdao-Bier. Man dürfe nicht vergessen, das ist ja auch aus deutscher Technologie entstanden, dieses Bier. Und es ist quasi wie deutsches Bier.
Vielen Dank, Benjamin, für diese ersten Eindrücke. Wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Song Yuxi, mit dem du gesprochen hast, der hat es gerade gesagt, das Tsingtao-Bier, wie es in der alten Umschrift heißt, ist eines der bekanntesten Biere in China. Und dieses Bier hat sehr viel mit Deutschland zu tun. Über die Geschichte des Biers in China und welchen Einfluss die Deutschen hatten, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen aus der Weltmacht-China-Redaktion, Cui Mu. Hallo, Cui Mu.
Hallihallo.
China ist ja heute in absoluten Zahlen die größte Biernation der Welt, sowohl in der Produktion als auch beim Konsum. Zur Einordnung vielleicht mal eine Zahl. China hat im Jahr 2024 rund 341 Millionen Hektoliter Bier produziert. Das ist fast doppelt so viel wie der zweitplatzierte USA in der Liste mit etwa 185 Millionen Hektoliter. Cui Mu, wir wollen jetzt aber erstmal wissen, wie das Bier überhaupt nach China gekommen ist. Also was kannst du uns über die Anfänge des Bieres in China erzählen?
Also Archäologen vermuten, bereits vor mehr als 4000, sogar 5000 Jahren gab es Bier in China. Allerdings schmeckt dieses alkoholische Getränk mit Rispenhirse, Gerste und Knollengemüse offenbar nicht besonders gut, sodass sich im Laufe der Geschichte Reiswein bzw. Schnaps durchsetzten. Modernes Bier wurde erst gegen Ende 19. Jahrhundert eingeführt in China, und zwar von westlichen Kolonialisten.
Und die haben ja die ersten Brauereien nicht gebaut, um die chinesische Bevölkerung mit Bier zu versorgen, sondern vor allem sich selbst, also die eigenen Arbeiter, die eigenen Truppen oder auch Matrosen.
Ja, genau. Die allererste Brauerei im heutigen China wurde 1900 in Harbin, also im Nordosten Chinas, von einem Polen Jan Wroblewski gegründet, um Bauarbeiter und Ingenieure aus Russland zu versorgen. Die bauten damals eine Abkürzung der transsibirischen Bahnstrecke auf dem chinesischen Territorium. Diese Brauerei also gibt es immer noch, deren Bier heutzutage einfach Harbin-Bier heißt.
Auch ein großes Bier, aber das bekannteste Bier in China kommt nicht aus Harbin, sondern aus Qingdao.
Ja, von der Stadt Qingdao hat Benjamin ja gerade schon einiges erzählt. Qingdao war eine deutsche Kolonie. Das deutsche Kaiserreich hat dieses Gebiet an der ostchinesischen Küste im Jahr 1897 zwangsgepachtet, und 1903 haben deutsche und britische Kaufleute die Germania Brauerei eröffnet. Zunächst wurde ein helles Bier nach Pilsner Art und ein dunkles Bier nach Münchner Art gebraut, damals noch nach dem deutschen Reinheitsgebot. Fast alle Rohstoffe kamen damals mit Schiff aus Deutschland, außer Wasser, das kam aus Quellen aus dem benachbarten Berg Laoshan. Getrunken wurde dieses Qingdao-Bier anfangs vor allem von deutschen bzw. westlichen Matrosen und Truppen. Chinesen mochten diesen Geschmack nicht und nannten es scherzhaft Pferdepiss.
Pferdepiss, das ist gut und zeigt auch, wie sie mit dem Biergeschmack anfangs gefremdelt haben. Das Bier war also vor etwa 120 Jahren noch überhaupt nicht populär unter Chinesen. Die Brauerei in Qingdao hat aber auch nach dem Ende der deutschen Kolonialzeit weiter existiert und hatte dann, Cui Mu, eine sehr wechselvolle Geschichte.
Ja, genau, so wechselvoll wie die Geschichte Chinas eigentlich. Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde in Qingdao die deutsche Kolonialherren und Truppen von Japanern verdrängt. Auch die Brauerei wurde damit japanisch. 30 Jahre später, also im Jahr 1945, weil die Japaner den Zweiten Weltkrieg verloren haben, wurde Qingdao, also diese Stadt, wurde wieder chinesisch, so auch die Brauerei. Aber die turbulente Zeit hörte nicht auf. Es kam der Bürgerkrieg, wo am Ende die Kommunisten gewonnen haben. Qingdao-Bier wurde also 1949 verstaatlicht und somit kommunistisch, streng kontrolliert, wie das in der damaligen Planwirtschaft so war. Nach Maos Tod wuchs der Absatz von Qingdao-Bier rasant. 1993 wurde diese Firma mittlerweile privatisiert und mit mehreren Brauereien in China das erste festlandchinesische Unternehmen an der Börse in Hongkong. Auf dem Börsepaket gab es damals sogar Freibier.
Ja, Freibier für die Anleger, das ist doch eine sehr schöne Idee. Heute gilt das Qingdao-Bier ja mit Abstand als das bekannteste chinesische Bier auf internationaler Ebene. Es wird, wie nicht viele andere, weltweit exportiert. Wie geht das Unternehmen denn mit seiner Kolonialgeschichte um?
Ziemlich stolz. Die sagen immer, wir haben die Bierproduktion nie unterbrochen. Also die Firma hat offenbar kein Problem mit ihrer Kolonialgeschichte. 2003, als die Brauerei ihr 100. Geburtstag feierte, wurde das Museum von Qingdao-Bier eröffnet. Im originellen Jugendstilgebäude mit roten Backsteinfassaden, einer Turmuhr und der für damals typische Unterteilung im Melzerei, Sudhaus, Kühl- und Lagerhaus sowie Nebengebäude. Der deutsche Ursprung wird nämlich ganz groß geschrieben.
Vielen Dank, Cui Mu aus unserer Weltmacht-China-Redaktion.
Danke auch.
Und in diesem Brauereimuseum war auch unser ARD-China-Korrespondent Benjamin Eisel bei seinem Besuch in Qingdao.
Genau, und wie man hört, ich habe da eine Führung mitgemacht durch das Museum. Es war dort tatsächlich rammelvoll, denn ich war da mitten in den Sommerferien. Und was ich besonders interessant fand in diesem Qingdao-Biermuseum, Das war, wie viel Bedeutung auf das deutsche Erbe dieser Brauerei gelegt wird. Das wird tatsächlich, ja, wenn man so will, als Asset betrachtet, als etwas ganz Wichtiges, Tolles, was man dort hat. Und obwohl diese Brauerei 1903 ja während der deutschen Kolonialzeit gegründet wurde und damals auch viele unschöne Dinge passiert sind, Gräueltaten der deutschen Besatzer, trotzdem wird das eben ja etwas als etwas ganz Wertvolles betrachtet dort.
Ganz kurz, Benjamin, wer da mehr hören will, unsere letzte Weltmacht-China-Podcast-Folge war ja genau zum Thema Kolonialismus. Welche Spuren der Kolonialzeit sind in China heute noch sichtbar und wie stark haben ausländische Mächte China geprägt? Hört doch mal rein, wenn es euch interessiert. Und jetzt zurück ins Brauereimuseum in Qingdao, Benjamin. Du sagst, es war sehr voll dort. Die Stadt wirbt ja auch sehr offensiv mit dieser ganzen Biergeschichte für sich.
Ja, Qingdao ist die Stadt des Bieres in China. Das gibt's wirklich nirgendwo anders so. Und das zieht natürlich viele Touristen an. Zum Beispiel habe ich dort im Brauereimuseum die 37-jährige Yu Wenjing aus Nanjing getroffen. Und die hat mir Folgendes gesagt. Sie verbringt mit ihren Kindern den Sommerurlaub in Qingdao. Und ja, das Bier aus Qingdao, das ist ein ganz besonderes Produkt in der Stadt, hat sie gesagt. Und auch ein sehr bekannter Ort im ganzen Land. Und deshalb wollte sie ihren Kindern das Ganze zeigen. Und deswegen sind sie in das Biermuseum gekommen, um den Kindern zu zeigen, wie Bier hergestellt wird. Und damit diese etwas darüber lernen können.
Benjamin, ich war vor ein paar Jahren auch mal in dem Museum und kann mich noch gut an den Stil dieser klassischen deutsch anmutenden Brauereiarchitektur erinnern. Überall roter Backstein. Und du hast es schon gesagt, das Qingdao ist eines der wenigen chinesischen Biere, die im großen Stil ins Ausland exportiert werden. Viele kennen die Marke auch aus China-Restaurants hier in Deutschland. Das Qingdao ist nämlich häufig das einzige chinesische Bier, das es da gibt. Warum aber schmeckt dieses Bier und generell chinesisches Bier anders als unser Pilz? Es ist ja weniger herb, eher so ein bisschen süß.
Ja, ich trinke auch gern mal ein herbes Pilz, aber das gibt's tatsächlich gar nicht so häufig in China. Zumindest nicht von den Großbrauereien wie Qingdao oder Qingdao, wie es ja in der alten Umschrift heißt. Ich finde, das Bier aus Qingdao, das ist ein ziemliches Durchschnittsbier, wenn man so will. Wie du sagst, das ist ein bisschen süßer. Vor allem finde ich es aber dünner als Bier aus Deutschland, als Bier aus Europa. Das Standardbier in China hat nämlich im Normalfall nur so zwischen 2,5 und 4% Alkoholgehalt. Also das ist deutlich weniger als Bier aus Europa. Und ja, früher war es tatsächlich so, dass die Brauerei in Qingdao auch noch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut hat. Das ist aber tatsächlich schon lange nicht mehr der Fall. Heute wird zum Beispiel auch Reis verwendet und das macht ja eben einen anderen Geschmack. Nicht unbedingt schlechter, wie ich finde, aber eben anders.
Ja, finde ich auch. Es ist ein bisschen leichter, ein bisschen süffiger und das Bier schmeckt ja nicht nur anders. Es gibt auch andere Trinkgewohnheiten für Bier in China.
Ja, und auch andere Kaufgewohnheiten, gerade in Qingdao. Da wird nämlich frisches Bier in Plastiktüten verkauft. Das habe ich sonst auch noch nirgendwo gesehen. Und zwar direkt am Straßenrand wird das in transparente Plastiktüten abgefüllt und dann abgewogen und nach Gramm verkauft. Und dann kann man das mitnehmen nach Hause oder man kann es direkt mit einem Strohhalm trinken. Das mit den Plastiktüten, das ist ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren. Jetzt wird das häufig auch in Plastikflaschen abgefüllt. Aber man sieht das immer noch dort. Und ja, zu den Trinkgewohnheiten. Bier wird in China gern zum Essen getrunken. Im Sommer trinkt man dieses leichte Bier gern ja zum scharfen Essen, sitzt dann da so häufig draußen auf Plastikstühlen. Und das passt eben ganz gut zu den heißen chinesischen Sommern auch. Und in Restaurants, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, Axel, vielleicht erinnerst du dich noch, wie da meistens Männer dann um einen Tisch sitzen und dann häufig einen ganzen Kasten Bier bestellen oder sehr viele Flaschen. Die kommen dann gleich auf den Tisch, die werden auch gleich mal alle aufgemacht. Und dann sitzt man da über Stunden hinweg gesellig und trinkt dieses Bier eins nach dem anderen, häufig auch aus so kleinen Gläsern, gar nicht aus großen Bierkrügen. Und die werden dann eben ständig nachgefüllt und dann immer gleich mit einem Schluck getrunken.
Genau, die kleinen Gläser habe ich auch vor Augen und auch das Bier wird ja wie das Essen geteilt. Es hat also nicht jeder seine eigene Flasche vor sich, sondern es wird immer für alle in diese kleinen Gläser nachgegossen und dann kommt die nächste Flasche. Wir haben jetzt von dir gehört, Benjamin, China hat längst eigene Biertraditionen, wie das Bierfest in Qingdao, das Bier aus Plastiktüten. China hat eigene Gewohnheiten, wie und in welchem Rahmen Bier getrunken wird. Und obwohl das Bier vor etwa 120 Jahren in China noch fast gänzlich unbekannt war, liegt das Land heute an der Spitze. China ist die größte Biernation der Welt und was das für die deutsche Bierindustrie bedeutet. Darüber rede ich jetzt mit Dr. Roger Wegener. Er ist Geschäftsführer beim Verband der Ausfuhrbrauereien, VAB. Hallo, Herr Dr. Wegener. Schön, dass Sie bei Weltmacht China dabei sind.
Hallo, Herr Dorloff. Es freut mich auch. Jetzt muss ich gleich mal richtig stellen. Nicht, dass das, wenn Ihr Programm womöglich doch in Bayern gehört wird, Ärger hervorruft. Wir sind zuständig für Nord-, West- und Südwestdeutschlands, also alles nördlich vom Weißwurst-Äquator.
Sie sind also verantwortlich für die Ausfuhrbrauereien außerhalb Bayerns. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal erwähnt. China ist ja in absoluten Zahlen weltweit der größte Produzent und auch der größte Konsument von Bier. Wie blickt die deutsche Brauerindustrie, beziehungsweise wie blicken speziell die Ausfuhrbrauereien, also die, die exportieren, auf den Markt in China?
China ist seit ungefähr einem Jahrzehnt für uns der Schlüsselmarkt. Derzeit, wenn wir jetzt über die Länder der Europäischen Union hinausblicken, mit Abstand vom Volumen her der bedeutendste Absatzmarkt für deutsche Brauereien. Und das weit fast doppelt so groß wie der US-Markt bei einer reinen Volumenbetrachtung. Und gerade in der gegenwärtigen Zeit, wo nach dem russischen Angriffskrieg Russland als zentraler Absatzmarkt mehr oder weniger vollständig nicht mehr vorhanden ist, und in den USA durch die erhobenen Zölle und die Unsicherheiten, die mit der US-Administration verbunden sind, auch erhebliche Probleme bestehen, ist China noch umso wichtiger für die Brauereien.
Für Deutschland ist China das größte Drittland als Abseitsmarkt, also ja, der größte Abseitsmarkt außerhalb der EU. Wie hat sich denn das Geschäft in den vergangenen Jahren entwickelt?
Diese Entwicklung ist unmittelbar mit einer gegenwärtig fast untergehenden Zeit verbunden, nämlich der Entfaltung des freien Welthandels nach der Uruguay-Runde in den 90er Jahren, als China letztlich dann Anfang dieses Jahrhunderts selbst WTO-Mitglied wurde und dann nach einigen Jahren später die Zölle in China abgebaut wurden. Und damit parallel kam es auch zu einem Boom bei den Importen, insbesondere in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts bis 2016 ungefähr. Und hatten wir insgesamt einen Absatz von den deutschen Brauereien in China von 2,6 Millionen Hektoliter bei einer Gesamtausfuhr von Deutschland einschließlich EU von 15 bis 16. Also das ist schon sehr beeindruckend und von daher begründet das die Stellung Chinas als zentraler Absatzmarkt. In der Folge ab 2016 sind die Absätze zwar zurückgegangen, aber in den letzten Jahren nach dem Corona-Einbruch bewegen wir uns immer noch bei einem Absatz von 1,3 bis 1,5 Millionen Hektoliter pro Jahr. Und das ist ganz zentral.
Wie sind denn diese Rückläufe, von denen Sie reden, seit 2016 zu erklären? Ist das dann doch die zunehmende Dominanz der einheimischen Brauereien in China? Oder ist das, hängt das zusammen mit einer allgemeinen Absatzflaute beim Bier, die es auch in China gibt?
Von allem ein bisschen. Wir haben einerseits eine wirtschaftliche Phase in China, die dann letztlich auch die Einkommensentwicklung der Bevölkerung betrifft, die weniger dynamisch positiv ist wie in den Jahren davor. Schwierige Situation. Wir haben demografische Entwicklungen in China mit der Alterung der Bevölkerung, gleichzeitig aber auch in China eine Hinwendung hin zu nicht alkoholischen Getränken mit zunehmender Gesundheitsorientierung, also auf der Absatzseite. Dann haben wir umgekehrt aber auch das Phänomen, dass die chinesischen Brauereien ihre Produkte durchaus in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert haben und auch die Produktvielfalt, die Markenrange, die Sortenvielfalt deutlich ausgebaut haben und in immer mehr Marktsegmente selbst reingegangen sind, die in der Phase davor auch von ausländischen Unternehmen fast ausschließlich besetzt wurden. Und letzter Punkt ist sicherlich auch, dass die großen internationalen Braukonzerne, die viele Märkte oder die meisten Märkte der Erde dominieren, auch stark an chinesischen Brauereien beteiligt sind und in den letzten Jahren intensiver dazu übergegangen sind, Produkte, die sie bislang importiert haben, vor Ort produzieren zu lassen.
Sie haben von dieser Boomzeit in den 90er Jahren schon geredet. Die Brauindustrie aus anderen Ländern war ja im China-Geschäft zum Teil mutiger als die deutschen Brauereien. Also Konzerne wie Anheuser-Busch, InBev oder Carlsberg haben bereits in den 90er Jahren in China Brauereien eröffnet. Haben deutsche Bierkonzerne das vielleicht auch ein Stück weit verschlafen oder wie sehen Sie das?
Mutig und verschlafen trifft es meines Erachtens nicht. die Ausgangssituation, die Strukturen in Deutschland und in anderen Nachbarländern wie Belgien, Holland, Dänemark waren eine ganz andere. Wir haben es einerseits bei den nachgenannten Ländern um relativ kleine Inlandsmärkte, die wir da vorgefunden haben, die Unternehmen, die dann auch schnell international tätig werden mussten oder geworden sind, und einen relativ großen, hochgradig zersplitterten, automatisierten deutschen Markt mit erheblichem Potenzial. Da war der Blick viel länger nach innen gerichtet, sodass als dann später das Ausland, der Export interessanter wurde, die internationalen Großplayer schon relativ finanzstark waren. Das begrenzt wieder die Möglichkeit für mittelständische Unternehmen, auf den entsprechenden Auslandsmärkten ähnlich stark wirksam zu werden.
Sie haben vorhin auch schon angedeutet, auch in China wächst das Interesse an nicht-alkoholischen Getränken. Wo könnten denn noch mögliche Geschäftsfelder für deutsche Ausfuhrbrauereien liegen? Also zum Beispiel im Premium-Segment, bei den Craft-Bieren, vielleicht auch bei den nicht-alkoholischen Bieren. Was ist da im Gespräch Ihrer Ansicht nach?
Also eindeutig Nischenprodukte, eindeutig Spezialitäten. Premium-Produkte sicherlich auch. Online-Absatz ist sicherlich auch noch, weil der ja eine viel größere Bedeutung in China hat wie in Westeuropa. Da sehe ich auch noch Möglichkeiten. Im Bereich alkoholfreies Bier bin ich eher skeptisch, weil die Mengen sind immer noch sehr überschaubar und da ist nicht die gleiche Dynamik spürbar wie bei alkoholhaltigem Bier, was nach China exportiert wird.
Herr Wegner, wir haben in diesem Podcast auch schon viel über die Biertradition in China geredet, die einiges mit Deutschland zu tun hat. Eine der ersten Brauereien, 1903 in Qingdao, durch deutsche Siedler gegründet. Lässt sich eigentlich davon heute noch irgendwie profitieren?
Eindeutig, weil wenn in den Köpfen vieler Chinesen in den Identität wahrgenommen wird von Deutschland und mit vorzüglichen Bieren, ist das an sich gewachsen auf dieser langen Tradition. Sie hatten ja angesprochen, die Germania-Brauerei in Qingdao schon Anfang des letzten Jahrhunderts, dann auch die Schlüsselrolle vieler deutscher Braumeister, die in unterschiedlichen Städten Chinas schon vor über 100 Jahren aktiv gewesen sind. Das war letztlich die Grundlage für eine exzellente Reputation des deutschen Bieres, und das Ganze hatte dann nochmal einen Booster erfahren, letztlich in den Jahren nach der Liberalisierung der chinesischen Wirtschaft, also späte 80er und später, dahingehend mit den Brauhäusern, gerade von bayerischen Brauereien, die in Beijing und Shanghai ja erste Brauhäuser errichtet hatten und dann in der Folge auch in vielen Second-Tier-Großstädten in China wie Chengdu, Guangzhou und anderen Orten. Und das hat natürlich auch sehr stark nach innen gewirkt. Und damit ist auch eine gewisse Identität, eine gewisse Lebensform, Lebensqualität, Bier und was Deutschland ausmacht, wird damit repräsentiert und bedingt letztlich diese exzellente Reputation der deutschen Biere. Ich hatte da vor vielen Jahren, als ich in China war, mal eine Frage bekommen von im chinesischen Hinterland von einem Verbraucher, der mich fragte, ob es denn zutreffend sei, dass es in jedem deutschen Haushalt, was in China kolportiert würde, jetzt jeweils zwei Wasserhähne gäbe. Einen für Bier und einen für Wasser.
Ja, das ist doch mal eine schöne Idee. Herr Wegner, Sie haben jetzt ein paar Mal angedeutet oder auch gerade gesagt, Sie waren ja selbst auch schon in China. Was für ein chinesisches Bier haben Sie denn gerne getrunken da?
Ich trinke die meisten chinesischen Biere, die ich getrunken habe. Das sind leichte Biere. Die deutschen sind sicherlich ein bisschen aromatischer. Aber bei entsprechend hoher Hitze sind das wunderbare Durstlöscher.
Alles klar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Wegner.
Gerne. Machen Sie es gut.
Roger Wegner hat es erwähnt, Nischenprodukte, das könnte auch für deutsche Brauereien ein interessanter Markt in China sein. Und tatsächlich entdecken immer mehr Chinesen seit einiger Zeit ein Nischenprodukt, und zwar die handwerklich gebrauten Biere, sogenannte Craft-Biere. Also weg von der geschmacklichen Monokultur der Großbrauereien hin zu Mikrobrauereien, in denen es frisch gebraute, ganz unterschiedliche Biergeschmäcker gibt. Und Benjamin Eissel, unser ARD-China-Korrespondent, hat sich so eine Mikrobrauerei genauer angeguckt. Benjamin, wen hast du getroffen? Wo warst du?
Ich habe mich mit Li Yan getroffen, 45 Jahre alt, also genauso alt wie ich. Und zwar ist er in Qingdao aufgewachsen und wir haben uns in einer seiner Kneipen in Qingdao getroffen. Wir standen da vor den vielen Zapfhähnen und ich habe ihn gebeten, mir mal seine selbstgebrauten Biere vorzustellen. Ja, seine Biermarke heißt übrigens Ci'er, das ist im Qingdao-Dialekt und bedeutet so viel wie fröhlich und zufrieden. Und er hatte da ja verschiedene Biere an seinen Zapfhähnen, unter anderem ein American Wheat, also ein Weizenbier, dann ein selbstgebrautes IPA, also ein India Pale Ale und auch ein fruchtbasiertes Milchsäure-Weißbier. Also eine ganze Reihe an wirklich speziellen Bieren. Hatte auch noch zahlreiche andere Craft-Biere, also von anderen kleinen Brauereien aus Qingdao, aber auch von einer Brauerei beispielsweise aus Wuhan. Also wirklich ein Traum für Craft-Bier-Liebhaber. Ich habe auch zwei seiner selbstgebrauten Biere probiert und die waren wirklich nicht schlecht.
Du sagst ja, Li Yan ist in der Bierstadt Qingdao aufgewachsen. Wie hat er denn zum Craft-Bier gefunden? Die Tradition ist ja eine andere in seiner Stadt.
Ja, genau, so vom weit verbreiteten Massenbier, das es ja wirklich überall in der Stadt in Plastiktüten für wenig Geld gibt, hin zum speziellen Bier, zum Craftbier. Er hat 2010 seine erste eigene Kneipe gestartet und damals noch ohne eigenes Bier und hat dann 2012, 2013 mit dem Selbstbrauen angefangen. Ein Freund von ihm hatte da eine kleine Bierwerkstatt zum Selberbrauen. Und da hat er dann mit seinem Kumpel darum experimentiert und probiert, erzählt er. Und ja, so wuchs seine Liebe zum Craft-Bier. Später dann haben sie Bierfestivals besucht, sagt er, aber nicht so große wie in Qingdao, sondern eher so kleine Craft-Bier-Festivals, wo die Brauer dann selbst vor Ort sind und wo man sich austauschen kann. Inzwischen braut er regelmäßig und er hat ja zwei Kneipen in Qingdao mit seinem eigenen Craft-Bier, das man da trinken und auch zum Mitnehmen kaufen kann.
Was ist das für ein Publikum in diesen Mikrobrauereien wie der von Li Yan? Und wie ist dieser Trend zu erklären? Also so ein Craft-Bier ist ja auch nicht ganz billig.
Genau, das ist wirklich nicht ganz billig. Ein Glas Bier bei ihm, ich schätze mal so 350 Milliliter waren das ungefähr. Das gab es so ab 3-4 Euro umgerechnet. Ich würde sagen, die Gäste dort, die waren auch eher alternativ. Zum Beispiel habe ich dort einen Stammgast getroffen, 31 Jahre alt, und er kommt so einmal die Woche vorbei. Ja, er sagt, für Craft Beer interessieren sich eher Leute, die nach Individualität streben. Das sei eine kleine Gruppe in Qingdao gerade. In so einer Bierstadt, wo die meisten Leute Bier trinken, dass es in einer Plastiktüte pro Liter für nur ein paar Yuan gibt. Also wer in Qingdao Craft Bier trinkt, der steche hervor, weil er oder sie nicht das trinkt, was die Masse trinkt. Und ja, es geht eben darum, Persönlichkeit zu zeigen oder Charakter.
Interessant ist ja, dass Li Yan gerade in einer Stadt wie Qingdao, wo das heimische Bier ja schon so verwurzelt ist und so lange auch, sich entschieden hat, mit seinem Bier quasi dagegen in Konkurrenz anzutreten.
Ja, total. Und er hat auch gesagt, dass es in Qingdao vermutlich deutlich härter ist, sich mit Craft Beer durchzusetzen als in anderen Städten in China, weil die Menschen dort schon so sehr an das Qingdao Bier ja gewöhnt sind. Und am Anfang hätten die Leute auch gar nicht über die Qualität des von ihm gebrauten Bieres geredet, sondern nur gesagt, ja, das ist schlechter oder besser als Qingdao-Bier. Das war also der absolute Maßstab in dieser Stadt und da habe sich was getan. Das passiere heute nicht mehr so oft. Die Leute würden sich jetzt individuell mit Craft-Bier auseinandersetzen, ohne alles mit Qingdao zu vergleichen.
Da hat sich also offenbar in der Expertise zum Thema Bier einiges getan in den vergangenen Jahren, zumindest bei den Kunden von Li Yan. Du hast seine Mikrobrauerei auf deiner Recherchereise in Qingdao besucht. Es gibt aber auch ähnliche Orte in Beijing oder Shanghai, also in Städten, die nicht so explizite Bierstädte sind wie Qingdao, oder?
Klar, gibt's die auch und die sind auch ordentlich gewachsen. Hier in Beijing ging das so etwa vor 15 Jahren los. Da wurden die ersten Craft Beer Brew Pubs gegründet. Also Kneipen, die ihr Bier selber gebraut haben. Zum Teil steckten da auch noch Ausländer mit dahinter, aus den USA zum Beispiel, wo es diese Craft Beer Tradition ja schon viel länger gibt. Inzwischen gibt's in Beijing drei große Craft Breweries, drei große Craft Beer Brauereien, jeweils auch mit mehreren Filialen und viele kleinere gibt's auch noch. Das Gleiche gilt auch für Shanghai und andere Großstädte in China. Da gibt es auch viele solche kleine Brauereien. Und Lien, der Brauer aus Qingdao, schätzt, dass es ja bei ihm in der Stadt ungefähr so 60 so eine Mikrobrauereien gibt und dass es in Beijing mittlerweile über 100 gibt.
Was würdest du denn sagen? Sind die Mikrobrauereien in Großstädten wie Beijing, Shanghai oder Qingdao noch ein zartes Pflänzchen und für einige wenige der kaufkräftigen Mittelschicht? Oder was steckt an Potenzial wirklich dahinter?
Wenn man sich das anschaut, wie die in den letzten 15 Jahren gewachsen sind und mittlerweile ja auch in einer Stadt wie Beijing zu Institutionen geworden sind, ich glaube, da steckt auf jeden Fall Potenzial dahinter. Wie gesagt, die großen Brauereien, die großen Craft-Beer-Brauereien in Beijing, die haben jetzt mehrere Filialen, die bieten auch Essen an mit großen Speisekarten. Das Bier kann man zum Teil auch in Flaschen kaufen, auch in Supermärkten, und Merchandising gibt's auch dazu. Man trifft da nach wie vor viele Ausländer, und vielleicht waren gerade Ausländer auch die Hauptzielgruppe am Anfang, als diese Microbreweries sich gegründet haben. Mittlerweile würde ich aber sagen, sind die meisten Kunden auch Chinesinnen und Chinesen. Und ja, das ist natürlich die kaufkräftige Mittelschicht. Da sind viele junge Leute, und das geht auch in Beijing bestimmt, wie der junge Mann aus Qingdao gesagt hat, auch darum, ein bisschen Individualität zu zeigen, sich abzuheben von der Masse. Für alle, für die große, breite Masse ist das sicherlich nichts, und dafür sind die Preise sicherlich auch einfach zu hoch.
Letzte Frage an Benjamin. Benjamin, hast du zum Schluss noch eine interessante Beobachtung aus dem Reich der Biere für uns in China?
Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass viele, die sich dann abends treffen zum Essen, sich gleich einen ganzen Kasten an den Tisch stellen oder viele Flaschen auf den Tisch stellen und die dann langsam eine nach der anderen austrinken. In Deutschland wäre natürlich sowas unvorstellbar, denn das Bier wird ja warm. In China dagegen ist das gar kein Problem, denn Bier wird tatsächlich von den meisten am liebsten bei Zimmertemperatur getrunken. Und wenn man ein Bier im Restaurant bestellt, dann muss man auch immer dazu sagen, dass man es kalt will. Und das ist tatsächlich für viele Ausländer, die zum ersten Mal in China sind, wirklich verwunderlich. Denn in den meisten Ländern wird Bier eigentlich immer kalt getrunken.
Und auch eine letzte Frage an Zui Mu. China ist die größte Biernation der Welt, das haben wir ein paar Mal gesagt. Aber wie beliebt ist das Bier in China im Vergleich zu anderen alkoholischen Getränken, Zui Mu?
Also es gab im letzten Jahr eine Studie von iMedia Research, das ist eine Marktforschungsfirma in China. Diese Studie besagt, dass Bier mittlerweile mit Abstand das beliebteste alkoholische Getränk in China ist. Volumenmäßig wird Bier etwa 5-mal so viel getrunken wie Schnaps, das ist ein traditioneller chinesischer Schnaps, und 170-fach so viel wie Wein. Und ganz wichtig, Produktion und Absatz von Bier wachsen stetig, während die von Schnaps und Wein stagnieren bzw. abnehmen.
Und eine letzte Frage auch an Dr. Roger Wegner vom Verband der Ausfuhrbrauereien. Sehen Sie auch künftig gute Chancen für deutsche Exportbrauereien auf dem chinesischen Markt?
Eindeutig. Das hängt vom Engagement der Unternehmen an, welche Prioritäten man dem chinesischen Markt gibt. Und wie ich sagte, dann eher im Bereich Premium und Spezialitäten. Da bieten deutsche Brauereien eine atemberaubende Vielfalt an unterschiedlichen Produkten mit tollen Geschmäckern. Und die dürften auch in China gute Chancen haben.
Das war Welt macht China. Folgt uns gern und lasst uns ein Like da. Anregungen, Lob und Kritik sind wie immer willkommen. Schreibt uns eine E-Mail an weltmachtchina@ard.de. Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns. 7 Tage wach. Der etwas andere News-Podcast von rbb24. 2 Journalisten mit ganz unterschiedlichen Meinungen nehmen sich die wichtigsten Themen der Woche vor. Christoph Schrag und Hendrik Schröder sind schon jahrelang befreundet und streiten über das, was zählt. Egal ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Gesellschaft. 7 Tage wach gibt es jeden Freitag, pünktlich zum Wochenende, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Weltmacht-China-Folge haben mitgearbeitet Benjamin Eisel, Fanny Michaelis, Zui Mu und ich, Axel Dorloff. Vielen Dank auch an unseren Gesprächspartner Dr. Roger Wegner vom Verband der Ausfuhrbrauereien VAB und an den Mikrobrauer Li Yen aus Qingdao. Technik und Ton Henrik Fano. Tschüss und bis zum nächsten Mal.